wenn du heute WDR 4 anmachst, läuft da Musik, wo du denkst so, oh ja, ist gar nicht so übel.
Das, also, ne? Aber das liegt aber nicht unbedingt daran, dass du gealtert bist, sondern dass die ihr Programm umgestellt
ja,
haben.
Ja, richtig. Ja, ja, trotzdem. Sein. Aber du bist jetzt die alte Zielgruppe. Die machen jetzt Programm für dich. Ja.
Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Bonjour.
Hola, señoras und señoritas. Hier sind eure süßen kleinen mexikanischen Taco-Täschchen von Alliteration am Arsch. Reini Remford, das gefüllte Espanada und Basti Bielendorfer, der lange Burrito. Ich weiß gar nicht, wie ich auf diese Einführung komme, Reini. Es ist nicht so, dass wir Spanien-Bezug hätten heute oder so, oder Mexiko-Bezug.
Ich habe vorhin noch angefangen, was für die nächste methodisch inkorrekt Folge zu lesen und wollte da über einen Planetenring reden. Und da gibt es das sogenannte Roche-Limit. Und als das erste Mal gelesen habe, habe ich die ganze Zeit das Roche-Limit.
Das Roche-Limit.
Bis ich rausgefunden habe, dass der Astronom Franzose war. Und dann dachte ich mir, ah ja, wahrscheinlich ist es nicht das Roche-Limit, sondern das Roche oder wie auch immer der Typ hieß.
Ja. Lustigerweise hatte ich gestern eine ähnlich unangenehme Situation. Ich habe nämlich jemandem, unserer lieben Freundin Sprünki, Grüße gehen raus, erzählt, dass ich wahnsinnig gerne Bon Iver höre. Den kanadischen Künstler Bon Iver, von dem ich alle Platten habe, wo ich sagen würde, Emma Forever Ago ist eine der besten Platten, die ich je gehört habe. Und sie mich dann darauf hinwies, dass es ein kanadischer Künstler ist und er Bon Iver heißt. Und ich einfach ein dummes Schwein.
Oh, Klugscheißer Sprünki.
Aber es ist auch ein bisschen peinlich, weil ich das wirklich auch schon vor anderen Leuten erzählt habe. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich mich auch schon mal mit Mickey Beisenherz darüber unterhalten, dass wir beide diesen Musiker so lieben. Und ich weiß noch, dass er ihn nicht ausgesprochen hat. Und ich glaube, ich 40 Mal Bon Iver sagte und er wahrscheinlich gedacht hat, was für ein ungebildetes Schwein ich doch bin. Aber sagen wir ehrlich, ich bin ein Junge aus der Kolchose. Was erwartet man auch von mir, Rein? Ich war gestern wieder in meiner Heimat, im schönen Essen, wo du hier wegkommst.
Ja,
in
den Zeche Karl, sagen, das ist meine Heimat.
Es ist ja, im weitesten Sinne ist ja auch meine Heimat. Also wenn wir irgendwas erleben wollten, dann sind wir in die Einkaufsstadt gefahren, Reini, als wir in Gelsenkirchen
Moment, da sieht man mal, wie ungebildet lange du nicht mehr in Essen warst. Essen ist lange schon nicht mehr die Einkaufsstadt. Es war ja früher am Hauptbahnhof gegenüber das Hotel Handelshof, wo zu den Zeiten, als Schalke noch in der ersten Bundesliga gespielt hat, auch Bayern München häufiger abgestiegen ist. Ich weiß nicht, spielt Schalke noch in der ersten oder sind die aktuell in der zweiten?
Also Bayern ist abgestiegen oder Bayern ist dort abgestiegen? Weil ich glaube, Bayern ist in der Geschichte der Bundesliga noch nie abgestiegen.
Nein. Dort abgestiegen. Genau, die haben dort übernachtet. Das ist aber schon lange, lange her. Das Hotel Handelshof gibt es auch in der Form nicht mehr. Das wird von irgendeiner Kette gekauft. Das war ja so ein altehrwürdiges Hotel, direkt am Essener Hauptbahnhof. Ist aber auch egal. Da war obendrauf immer, wenn man Essen Hauptbahnhof eingefahren ist. Genau, Essen die Einkaufsstadt mit rechts und links dem Stadtwappen daneben. Ist schon länger nicht mehr. Essen ist jetzt, also da steht jetzt ein neuer Schriftzug, die Volkwangstadt.
Nee,
die Volkwangstadt.
Ach, wegen dem Museum oder was?
Ja. Dem Museum der Volkwangsammlung.
Oh, wow.
Ja. Ich wusste auch nicht, also früher, als ich noch in Essen gewohnt habe, war mir auch nicht bewusst, dass das Volkwangmuseum so eine große Nummer ist. Heute weiß ich.
Ja, das hast du mir erzählt. Du hast da in der Ecke gewohnt und warst nie drin, ne?
Ja, richtig. Vielleicht gehe ich demnächst mal.
Ich war jedenfalls in der Zeche Karl und dort habe ich unter anderem das erste Mal in meinem Leben die Kassierer gesehen mit 14, Wölfi in die erste Reihe gepisst hat. Ja. Und ich wusste überhaupt nicht, was für eine Band das ist, gar nicht.
Ist das komisch heutzutage?
Bis ich angepisst wurde.
Ist das komisch heutzutage,
in der Zeche Karl zu sein?
Ja genau, da auf der Bühne zu stehen.
Ach Reini, ich bin so oft in Locations, in denen ich Bands auf der Bühne gesehen habe und dann selber Backstage bin. Also das wirklich, klingt jetzt doof, aber wahnsinnig oft. In Krefeld, also ganz oft bin ich, mir fallen jetzt nicht direkte Beispiele ein, aber ganz oft bin ich in Veranstaltungshallen, in der ich so Sachen wie Boy Sets Fire oder Lagwagon oder so oder
selber
Henry Rollins oder so gesehen habe. Genau.
Also ich,
das ist immer ganz lustig, weil der Backstage-Bereich ist, oder die Markthalle Hamburg, wo ich mich fotografiert habe, vom gleichen Spiegel, in dem sich auch Kurt Cobain fotografiert hat.
Ja,
vor über 30
Markthalle
Jahren.
Hamburg waren wir ja auch. Also so Locations, wo irgendwie, weiß ich nicht, wirklich Berühmtheiten unserer Jugend oder so gespielt haben, da waren wir mit Minkorrekt mittlerweile auch. Und das ist irgendwie ein bisschen komisch, wenn du da sitzt und denkst so, okay, auf dem Sofa hier hat sich wahrscheinlich Iggy Pop auch einen Schuss gesetzt. Was heißt hier auch?
Genau wie ihr beiden. Die Rockstars der Wissenschaft, genau. Heini und Nicolas also, Röhrl sich gegenseitig mal ordentlich eine ordentliche Leitschore gedrückt.
Ja, nee, aber du weißt, was ich meine, ne? Dass du da irgendwie.
Ja, Reini, und du dann also das mit Cobain ist ja kein Witz. So, ja. Also das ist ja, ja wirklich, dieses Bild gibt es halt. Und der Hintergrund, die haben da also wirklich gar nichts verändert. Also das sind, glaube ich, die gleichen Kölsche, die gleiche Einrichtung, die damals vor 30 Jahren da war. Klar, es ist einfach nur ein Moment der Zeit und für Kurt Cobain wird es nichts bedeutet haben, aber für mich ist es dann schon irgendwie cool. So, du denkst so, krass,
der
ich stehe jetzt hier
vom
einfach
Couch
da.
Ist übrigens Sofa, aber egal.
Ist das so?
Nein, was weiß ich, aber ist doch eine Keutsche? Couch?
Ich weiß nicht,
Sofas.
Couch.
Punkt. Sofas. So,
aber ist die Mehrzahl von Sofas Sofen vielleicht? Ich weiß es nicht, Reini. egal. Ja. Das waren auf jeden Fall die Sofen, auf denen Nirvana gesessen haben oder Metallica oder sonst wen. Ja. Also da waren einfach viele Leute schon. Ja. Und das ist jedes Mal, und bei der Zeche Karl muss ich so besonders dran denken, dass ich dort mich immer früher mit Freunden auf die Ü30-Party geschlichen habe, um die alten Leute auszulachen. Und dass ich heute sogar auf der Ü30-Party zu den Älteren gehören würde. Das tat weh.
Ich wollte gerade sagen,
als mir das klar wurde.
Ein, zwei Jahre und du schleichst dich auf die Ü30-Party, um zu gucken, was die Jüngeren machen.
Oh Gott, ey. Oh. Ja. Das ist wirklich was, womit ich sehr am Ringen bin, das Alter mittlerweile.
Ernsthaft?
Also jetzt nicht so Midlife-Crisis-mäßig, ja.
Ernsthaft? Ja, mir doch. Ist das so unglaublich egal. Also ich bin jetzt 40.
Ja, Reini, weil du, ne? Ja, ich weiß, Reini, aber weil du auch im Herzen einfach schon immer 40 warst.
Na, Alter, fick dich.
Wenn man die Bilder von dir sieht in Föckinghausen mit der Regina Zindler-Frisur, weißt du, dann denkt man so, okay, was ist das für eine 40-jährige Lesbe?
Aber es gibt,
die ist aber
also
klein.
Es gibt einen ganz kleinen Unterschied und ich finde den auch sehr wichtig zwischen damit Probleme haben, alt zu werden und sich an die Jugend klammern oder in Würde zu altern. Ich finde zum Beispiel...
Danke, Madonna.
Nein, ich finde zum Beispiel bei Frauen attraktiver, mit Würde zu altern, als zwanghaft versuchen, jung zu bleiben, also jung zu wirken, weil das funktioniert in den seltensten Fällen. Madonna ist vielleicht ein Ausnahmebeispiel, aber in den seltensten
Was?
Fällen.
Nein, hast du, Alter, du, man sieht wieder, dass du keinen Medienkonsum hast. Du sitzt doch gerade wieder vorm Rechner und guckst irgendwie auf X-Hamster.
Ja, mittlerweile,
Pornos,
aber also Madonna.
Nein, gib einmal bitte Madonna Grammy. Ja, mit 50, aber ja, guck mal, Madonna Grammys. Hast du das gesehen?
Nee.
Gib einmal Madonna Grammys ein. Du hast sowas noch nicht gesehen. Das ist unfassbar. Madonna sieht aus, als wenn sie, weiß ich nicht, mit einer Soyuz 5 Rakete in ein Regal voll Botox gejagt hätte. Die sieht aus wie ein Scherz.
Okay, das ist krass.
Ist nicht so gut. Aber man darf nicht sagen, weil es ist misogynes Body-Shaming und Altersshaming. Der Begriff wurde mir jetzt bekannt, weil Madonna hat sich geäußert, es wäre Altersshaming. Ganz ehrlich, von mir aus kann sich Madonna, also theoretisch kann die sich einen Thermomix an den Kopf plastinieren lassen. Das ist alles ihr Ding, kann aussehen, wie wir will. Aber ich finde, zu sagen, jemand sieht in Anführungszeichen zumindest bemerkenswert aus, das ist ja ein wertfreies Wort, bemerkenswert, das muss noch erlaubt sein. Und wenn jemand so extrem an sich selbst rumdoktert, weil er offensichtlich wirklich nicht in der Lage ist, das eigene Alter zu akzeptieren, dann ist das für mich eher mitleiderregend. Also ich finde das, also Madonna tut mir eher leid, auf der anderen Seite ist sie natürlich auch in einem Kosmos unterwegs, in dem Altern halt einfach nicht cool ist. Ne?
Ja,
also,
du hast ja gerade selber gesagt, dass du mit deinem Alter haderst und wie gesagt, also ich habe mich mit meiner lieben Frau darüber auch mal unterhalten und da habe ich auch gesagt, ich finde in Würde altern viel, viel ansprechender als zwanghaft versuchen, jung zu bleiben. Okay, bei meiner
ich
Frau...
Auch.
Bei meiner Frau muss man sagen, die ist 39 und sieht aus wie 23.
Das ist richtig. Deine Frau sieht, der Stress mit dir zusammenzuleben hält einen jung, weißt du, das Cortisol hält einen oben. Nein, aber ich stand letztens in einer Gruppe jüngerer Leute, oh Gott.
Was,
das klingt
wie,
mit den Roller.
Wie jung waren sie denn, Mitte 20?
Ja, sie waren Mitte 20, ja, und ich stand dieser Gruppe, das klang so, als hätte ich dort meinen Rollator geölt, so war es jetzt nicht, aber ich stand dieser Gruppe junger Menschen und irgendwie kam das Thema auf, so und so. Warte mal, wie war es genau? Ja, irgendwie sagte dann irgendwer, ja, wir sind ja jetzt, nächstes Jahr geht's ja dann irgendwie da hier ins Referendariat oder so. Ich sag, wie alt seid ihr denn? Ja, 23, 24, wie alt bist du denn? Ich so, 38. Und man merkte, wie mich einfach alle anschauten in so einer, oh Gott, sollen wir jetzt einen Pfleger holen, Haltung? Also es war einfach unangenehm. Ich bin in deren Augen, bin ich einfach gealtert. Weißt du, wie der Typ bei der Heilige Gral, der...
Ja, so plötzlich.
Hier, du weißt
ne,
schon, beim letzten Kreuzzug...
Das
der
Fleisch fällt dir von den Wangen.
Ja, also es war ganz unangenehm. Und ich denke so, ja, ich bin 38, aber ich bin immer noch cool, Kids. Wie geht's denn hier mit Justin Bieber so?
Nein, ich bin kein Ermittler.
I'm not a cop. Nein, es war einfach unangenehm. Und ich hadere nicht mit dem grundsätzlichen Altsein. Ich hadere einfach damit, wie schnell das vorbeigegangen ist, Reini, und dass es nicht zurückkommen wird. Und dass ich dann doch am Ende irgendwie denke, ah Mann, ey, irgendwie jetzt, weil es sind noch 4, 5 gute Jahre, in denen ich zum Beispiel in Discos oder Clubs gehen kann, ohne richtig unangenehm aufzufallen.
Ja, und dann, du musst dann einfach in andere Clubs gehen.
Ja, genau. Ich war mit meinem Kumpel Hendrik letztens in Bielefeld. Grüße gehen raus an Hendrik Slobotscher.
Und wir waren im Movie.
Er ist ein guter Mann. Ich liebe ihn sehr. Und der ist ja schon sehr alt. Der ist jetzt Mitte 40. Also der kriegt von mir ordentliches Age-Shaming immer. Ja, also Age, das klang jetzt so wie AIDS-Shaming. Nein, also Age, also Alter-Shaming. Und ich mache mich halt immer drüber lustig, wie alt er ist. Und dann sind wir zu einem Laden gegangen, wo wir vor ein paar Jahren mal waren, im Movie. Da war halt so eine Party mit Alternative-Musik und so am Bahnhof von Bielefeld. Und dann stand auch draußen so Old Ager Party und wir so, geil, ja, cool, ey, wieder Nirvana und Rage und so, mega. Und wir kommen da rein, das ist wirklich kein Witz, der Türsteher hat uns schon seltsam angeguckt. Wir hatten aber 5 oder 10 Euro Eintritt gezahlt, ich habe mich nachher dann geärgert. Stehen in der Tanzfläche und da stehen halt einfach 70-Jährige in so Lederwesten. So Reiners, die früher mal einen, vielleicht Optiker, so Laden für Brillen hatten und jetzt mal loslassen. Im Hintergrund lief Steppenwolf mit Magic Carpet Ride und wir stehen dann neben der Tanzfläche. Ich denke so, ach du Scheiße, wir haben das mit Old Age Party irgendwie falsch verstanden. Das war also wortwörtlich gemeint. Das war wirklich auch nicht falsch verstehen. Voll cool, dass Leute in dem Alter noch in Clubs gehen und feiern und so.
Warum
aber
auch nicht?
Wenn du auch voll, aber wenn du 38 bist und stehst neben 68-Jährigen, dann kommst du dir wirklich ein bisschen seltsam vor. Ein bisschen wie sich die 20-Jährigen neben mir dann fühlen. Verstehst du? Das ist einfach, ist eine andere Welt halt dann so, ne?
Ja, das
ich bin damit einer Erika nach Hause gegangen, 65 Jahre alt, hat lange Zeit als Reinigung. Nein, es war einfach.
Was ich krass finde, ist, wenn du, also wo dir bewusst ist, dass du älter wirst, ist, wenn du mal Radio anmachst und WDR 4 hörst oder so.
Und du sagst, ey, die Musik, das ist aber ganz gute Musik.
Ja, das war der Radiosender, den mein Vater immer gehört hat, wo man bloß nicht das Radio verstellen durfte in der Küche, damals als Kind, weil mein Vater halt gerne WDR 4 gehört hat und da liefen halt so Evergreens und irgendwelche Schlagerscheiße. Ne? Wenn du heute WDR 4 anmachst, läuft da Musik, wo du denkst so, oh ja, ist gar nicht so übel.
Das liegt aber nicht unbedingt daran, dass du gealtert bist, sondern dass die ihr Programm umgestellt.
Ja,
haben,
richtig. Ne? Ja, trotzdem. Sagen. Aber du bist jetzt die alte Zielgruppe. Die machen jetzt Programm für dich. Das ist das Problem. Also
mach
nicht, dass
doch,
du die
meine
alte
Oma
Musik
früher
findest,
immer,
sondern die machen jetzt Programm für dich.
Ja, es ist leider ein bisschen so. Und SWR 4 hat meine Oma früher immer in ihrem Küchenradio gehört. SWR 4 war wirklich Herzilein, du musst nicht traurig sein.
Ja.
Und das war auch ziemlich schlimm. Das war wirklich sehr schlimm. Und das lief bei uns rauf und runter am alten Küchenradio. Oh Gott, ey, was für, kennst du das, dass man so warme Erinnerungen an so bestimmte Dinge hat? Zum Beispiel meine Oma, wie sie Frühstück macht, ist so eine meiner warmen Erinnerungen an meiner Kindheit, wo ich so wirklich der Geruch von diesem Frühstück, weil meine Großeltern haben immer das Gleiche gegessen, über Jahrzehnte. Mhm. Mein Opa hat immer ein Glas Apfelessig getrunken, eine Nikotinsäure-Tablette genommen und ein gehaltvolles Müsli mit Pflaumen gegessen. Und dieser Geruch von dieser Mischung an Sachen, die der zu sich nahm und wahrscheinlich auch den alten Leuten fürzen, sind einfach in mein Gehirn gebrannt und gehen nicht mehr weg.
Ja, kenne ich. Das ist bei mir ist das Pfannkuchen, wenn mein Vater Pfannkuchen gemacht hat. Der hat die mehr frittiert als sie ausgebacken, also so wie sich das gehört. Apfelpfannkuchen und der Geruch war auch immer so zu Hause.
Ja, ist geil, ne? Dass sowas wirklich, dass es besonders Gerüche gibt, die einfach zu Hause sind. So. Ja. Und das ist bei mir wirklich diese Erinnerung daran an Omi, das ist irgendwie ganz schön. Ja. Reini, was ging denn bei dir diese Woche? Was hast du denn gemacht?
Ich hab was Witziges gesehen, als ich mal wieder auf YouTube rumgeklickt habe. Und zwar, wo wir gerade bei den Grammys waren, da war ja auch eine Live-Performance von, ich weiß nicht, wie heißt die Band?
Sam Smith und Kim Petras?
Ja, genau die. Genau die. Na,
das ist keine Band, Reini, das ist das sind zwei Solokünstler, die sich zusammengetan.
Wie nennt man das, wenn sich Künstler zusammentun zu einer Gruppe? Eine Band. So wie Simon and Garfunkel.
To the body shop, to doing something.
Ja, ich kenne das Lied irgendwie eigentlich nur von TikTok, aber da wird ja mittlerweile viel der aktuellen Musik für produziert. Teilweise
es
sogar
ist satanisch, es ist satanisch, Reinhard. Ja, du darfst es nicht hören, es ist satanisch.
Wie kommst du darauf, dass es satanisch ist?
Naja, weil also erstens die Darbietung darauf abzielte, zweitens, weil irgendwelche beknackten Freikirchler aus den USA das kritisiert haben, dass es satanisch wäre. Und drittens, weil ich kann den Song hören, ohne mich übergeben zu müssen. Das ist ja bei moderner Popmusik eigentlich schon ganz erstaunlich.
Ja,
also ich kann es hören.
Ich find's auch nicht schlecht. Wo du gerade sagst, Freikirchler aus den USA, nicht nur aus den USA, auch aus Deutschland.
Nein. Es gibt auch Freikirchler aus Deutschland?
Die haben wir sogar mal hier im Podcast gehabt. Erinnerst du dich noch an Kirche U30? Die Wesleys?
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Die sind zurück.
Die sind zurück?
Die sind zurück. Die machen wieder YouTube-Videos.
Oh.
Und zwar gar nicht mal so wenige. Die haben ein Video veröffentlicht, wir sind zurück, warum die Hasswelle uns fast zerstört hatte.
Waren wir Teil der Hasswelle, Reini? Ich hoffe doch.
Nee, es war ein amerikanischer YouTuber, der sich deren Film vorgenommen hat. 2023, eine Welt, ich weiß gar nicht mehr, wie der Film genau ist, irgendwie, ich glaube, eine Welt im Griff des Virus oder so. Die Story des Films ist so unglaublich absurd. Die Menschheit ist fast ausgerottet.
Ist es ein fiktiver Film oder ist es, also ist es ein oder ist es eine Doku, eine Fake-Doku?
Nee, es ist ein fiktiver Film. Also es ist ein Kino. Es ist ein Kinofilm, den die produziert haben. Ein Low-Budget- oder auch No-Budget-Film. Der lief in Deutschland, glaube ich, nirgendwo in den Kinos. Hatte auch nicht so viele Zuschauer. Aber in den USA ist der ganz gut durchgegangen. Weil in den USA gibt es ja das christliche Kino. Also es gibt ja Filme, die nur für so fundamentale, also für Fundis gemacht werden. Und der gehört mit dazu. Warte mal, ich muss mal kurz gucken, wie der richtig hieß, damit man den auch findet, wenn man möchte. Der hieß, es ist schwer. Ich hätte es mir vorher raussuchen sollen. Aber wenn man nach ich weiß nicht, die schreiben sich nicht Weasley, sondern Wesley oder Wesley, keine Ahnung, wie die sich aussprechen. Wenn man deren YouTube-Kanal guckt, dann findet man den irgendwo garantiert.
Aber es sind Deutsche.
Das sind Deutsche, die aber auch viele in den USA unterwegs sind, weil die halt so Freikirchler, sehr in der Freikirche.
Spinner sind.
Ja, möchte ich jetzt so nicht sagen. Ich möchte Leute ja nicht für ihre. Ja, es sind Spinner. wenn man sich deren YouTube-Kanal anguckt, der jetzt wieder aktiv ist, von Joshua Wesley, wie auch immer, der hat jetzt geheiratet, seine Freundin, die jetzt 18 geworden ist. Er selber ist, glaube ich, Anfang 30. Er hat sie vor vier Jahren kennengelernt oder fünf. Wenn man jetzt mal die Zahlen runterrechnet, finde ich es schwierig.
Jesus wollte das.
Und der hat unter anderem gestern ein Video gemacht, was bei den Grammys passiert ist. War satanisch.
Es war satanisch.
Und dann lässt er sich darüber aus, warum das satanisch war. Ich gucke gleich mal, wenn du was erzählst, wie dieser Film hieß.
Jesus First steht auf ihrer Instagram-Seite, das gefällt mir gut.
Ja, die haben so großartige Videos jetzt auch gemacht. Wann ist Scheidung okay und wann nicht? Scheidung ist übrigens okay, bei Frauen eigentlich nie. Ist super gut. Oder warum die Evolutionstheorie falsch ist. Warum Take Me to Church ein gefährliches Lied ist. Also es ist großartig. Die grausame Wahrheit über Pornhub. Warum ich das überhaupt erwähne, dass sie zurück sind. Erstens ist es Comedy Gold. Also guckt euch das Ganze bitte an. Also guckt mal auf dem Kanal vorbei. Seid freundlich, ne? Also keine Hate-Kommentare oder so unter die Videos bitte. Guckt das einfach, genießt das und wundert euch, dass es junge Menschen gibt, die religiös so hart verblendet sind. Finde ich immer wieder krass. Kann ich nicht nachvollziehen. Also die sind so mit kein Sex vor der Ehe, bla bla bla, und diese Christfluencer, wie sie ja heißen, sind teilweise richtig groß. Also es gibt auch deutsche Christfluencer auf YouTube, die
Allein den Begriff Christfluencer macht mir schon so viel Spaß.
Die mehrere Millionen Follower haben. Und Abonnenten.
Ach du dicke Sau.
Und also das ist eine komplette Parallelgesellschaft. Also es ist krass. Und die sind auch ganz, ganz offen in ihren Videos homophob. Und zwar ohne, also nicht mal hinter vorgehaltener Hand, sondern die gucken sich zum Beispiel die Grammy-Verleihung an und sagen so, ah nee, oder hier das Lied, wie hieß es gerade, was ich gesagt hatte?
Unholy.
Nee, Take Me to Church. Gibt's ja auch, ne? Dieses also, Take Me to Church, bla bla bla. Und so, das gucken die sich an, das Musikvideo dazu, und da küssen sich zwei Männer, und dann guckt dieser Typ in die Kamera und sagt nur so, was hier falsch ist, muss ich ja nicht weiter erklären. Wirklich hart, also wirklich
aber
ganz
ich,
hart.
Aber ich habe eine 14-Jährige gefickt, und nur dann, als Erwähnung. Aber nein, kein
Sex vor der Ehe. Also, ne, mit 18 haben sie geheiratet. Also, alles gut. Wie gesagt, jeder soll so leben, wie er will, aber ich find's krass, also junge Menschen so hart religiös verblendet zu sehen, ist wirklich hart. Und wie gesagt, der YouTube-Kanal von denen ist Gold, also wirklich Comedy Gold. Wenn man, also Comedy Gold und gleichzeitig auch erschreckend. Aber der Film von denen, der ist nur Comedy Gold. Und da gibt es einen amerikanischen YouTuber, der sich diesen Film von denen angeguckt hat und den bespricht. Und es ist unglaublich komisch. Also es geht 20 Minuten oder so. Der YouTuber heißt Curtis Connor, hat auch irgendwie ein paar Millionen Follower. Und dadurch haben die wohl relativ viel Aufmerksamkeit bekommen in den letzten Monaten und haben ihren YouTube-Kanal mal pausiert. Auf jeden Fall sehr sehenswert, sollte man sich angucken. Der Film handelt grob davon, 2025 heißt er, 2025 The World Enslaved by a Virus, erschienen 2021, und es geht darum, dass sie die letzten überlebenden Christen sind, die von der Regierung gejagt werden, weil es ja illegal ist, Christ zu sein. Es ist wirklich hart. Also der ist wirklich, also man kann sich den nicht ganz geben. Ich würde dieses Video empfehlen, also die Zusammenfassung.
Wo kann man sich das denn geben? Wo ist das verfügbar? YouTube? Nein.
Nee, wahrscheinlich nicht. Also in irgendwelchen, also es gibt so Netflix für freikirchliche Filme aus den USA. Da gibt es das auf jeden Fall. Also dieses Business mit so religiösen Filmen in den USA ist echt groß. Also viel, viel größer, als man annehmen würde. Die machen da auch Millionenumsätze mit. Ich würde empfehlen, guck dir das Video von Curtis Connor an. Der hat Ausschnitte von dem Film und erzählt dazu ein bisschen was. Und das reicht. Mehr muss man davon nicht sehen. Wenn man möchte, kann man sich alternativ auch Musik anhören von denen. Denn,
was wolltest du denn jetzt eigentlich zu Grammys? Also worum ging es da jetzt?
Das haben die sich angeguckt. Und haben da, also da kannst du dir auf dem Kanal von denen, auf dem Wesleys Kanal oder Weasleys oder wie auch immer.
Wesleys.
Ja, das Problem ist, wenn du es falsch schreibst, bekommst du bei Google nur Harry Potter Suchergebnisse. Vielleicht heißt es auch die Wesellis. Die haben übrigens auch ein Video zu Harry Potter, und zwar, das ist dann, macht glaube ich seine Schwester oder so, dass man Harry Potter, also hat sie nie gelesen und würde sie auch nicht machen, weil da werden ja satanische Sachen verehrt und Hexen und Zauberei. Also die sind so, also wirklich wie die ganz schlimmen freikirchlichen Leute aus den USA, über die man sich sonst lustig macht, nur auf Deutsch. Und jung.
Werbung. Gerade die Ereignisse der jüngsten Zeit in meinem persönlichen Leben haben es mir mal wieder gezeigt, wie wichtig es ist, einen vernünftigen, zuverlässigen Mobilfunkvertrag zu haben. Und da haben wir einen Tipp für euch.
SIM on Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt einen Vertrag bei SIM on Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt.
Und das Ganze tatsächlich einfach so.
Ansonsten gibt es bei SIM on Mobile 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können. Eure weiteren Vorteile. AllNet-Flat und Wi-Fi-Calling. Top-D-Netz-Qualität inklusive kostenlosem 5G.
Und das Ganze ist natürlich monatlich kündbar. Und für alle Neuen, wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code AMARSCH2, alles groß geschrieben, AMARSCH und dann eine 2, abschließt, der bekommt die ersten 12 Monate monatlich 2 GB on top. Aber hurtig, hurtig, das Angebot gilt nur bis zum 13.05.2024. Alle Infos findet ihr ansonsten auch auf simon.link/alliteration am A. simon.link/alliteration am A. Und natürlich wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende. Und ich habe auch am Anfang, als ich das erste Video gesehen habe, dachte ich, das meinen die nicht ernst. Aber doch, die meinen das ernst.
Daddy's got it hot in the body shop. Ja. The body shop, it's something unholy. Jetzt habe ich einen Ohrwurm, Reini, vielen Dank.
Ja,
bitte. Jetzt möchte ich auch in diesem, ich mochte dieses Sam Smith Outfit mit diesem überdimensionalen Kleid in Rot und diesem, ja, diesem Teufels, ja,
genau. Also das
Teufelsöhrchen sich auch an seinem Zylinder. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, das gucken die sich auch an und analysieren die, dass das ein satanisches Ritual ist. Aber man kann sich ja auch aus dieser Ecke Musik anhören, ne? Weil die machen auch Musik, also auch diese christlichen Influencer machen Popmusik. Unter anderem findet man auf YouTube das wundervolle Lied As a Couple We Worship. Möchtest du mal reinhören?
Ja, es wäre wirklich, damit würdest du meinen Tag viel besser machen.
Und ich dachte, es gibt niemanden, der schlimmer singen kann als du. Ich spring mal in die Mitte. Es schmerzt einfach nur. Ich find's unglaublich schlimm und es schmerzt in meinen Ohren. Aber ich find's ja schön, wenn Leute mit vollem Herz bei einer Sache dabei sind und das machen.
Ja, da freuen wir uns für die.
Ne, problematisch finde ich immer, wenn es Leute sind, die dann sagen, schwul sein ist teuflisch und man muss das verbieten. Wie gesagt, ich kann mit Religion ja eh nicht so viel anfangen, aber wenn das dann
noch
solche...
Das hat noch keiner mitbekommen, Reini, du kannst mit Religion, hör doch auf.
Aber wenn, ich finde Religion halt okay, solange, ne, also wie...
Solange die mich in Ruhe, wie meine Oma immer gesagt hat, ich finde das in Ordnung mit die Schwulen, solange die mich in Ruhe lassen mit ihrem Mist. Meine Oma war Geburtsjahr 1923, man muss ihr das verzeihen.
Ja, aber also selbst das ist ja eine Art von, also ne, auch wenn es halt nicht so, also auch wenn es sich doof anhört, auch das ist ja eine Art von Toleranz, ne? So sollen sie machen, solange sie mich in Ruhe lassen, ist jetzt nicht das, was man heute sagen würde, aber ist zu der Zeit eine gewisse Art von Toleranz, die man dem, also.
Die Aussage ist trotzdem
irgendwie los. Ja, natürlich, aber.
Die soll mich mal Ruhe lassen damit ihrem, nicht, dass sie mich dann hier anschwulen. Markus Barth hat eine sehr lustige, nicht Mario Barth, sondern Markus Barth hat eine sehr lustige Nummer vor vielen Jahren mal drüber gemacht, der homosexuell ist, dass er auch meinte, also viele homophobe Menschen glauben ja, dass sie irgendwie von Schwulen bedroht werden und dass sie dann so von hinten am EC-Automaten angebumst werden oder so, was ja nicht passiert.
Ja.
Schwule Männer haben nicht das Bedürfnis, heterosexuelle Männer zu überfallen und schwul zu machen, aber es scheint im Kopf mancher Menschen dann doch noch verborgen zu sein.
Ja, manche glauben ja auch, dass es ansteckend oder so. Also, ne, und dass irgendwie homosexuelle Menschen eine weniger hohe Moral hätten oder ähnliches, was ja auch kompletter Quatsch ist. Ne?
Das kann schon stimmen.
Das eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun.
Nee, das ist richtig. Das hat nichts mit dem anderen zu tun. Ja. Reini, was wolltest du denn noch? Also die Weselis, das wolltest du jetzt.
Ja, die wollte ich dir nahebringen, dass du da dich ein bisschen drauf einlässt und da mal wieder reinschaust. Dann können wir in Zukunft darüber vielleicht nochmal reden. Vielleicht, wenn wir irgendwann mal wieder live sind, vielleicht können wir dann auch live mal Ausschnitte aus 2025 gucken. Fände ich sehr schön.
Das wäre wirklich schön. Das würde mir gut gefallen.
Ein ähnliches Thema, was mir begegnet ist in den letzten Tagen, ist der Satanic Temple in den USA. Da gibt's ja die Church of Satan, quasi, der Satanic Temple.
Und ist lustig, dass du das so erzählst, so als wäre das jetzt so allgemeingültiges Wissen. Mir war nicht bewusst, dass es die Church of Satan gibt.
Nicht? Echt nicht?
Nein, nein.
Warum nicht? Nee. Es gibt ja auch den Vatikan und so. Also, ja, mein ja, Gott.
Das ist ein guter Vergleich. Ja, ein guter Vergleich,
also
wenn man keinen Stress
hat. Die Church of
will.
Satan wurde gegründet, ich glaube, warte mal, ich schlag mal kurz nach, 1966 gegründet. Und die Church of Satan ist in den USA eine anerkannte Glaubensgemeinschaft. Was ich ganz cool finde, in den USA, ich meine, Scientology ist ja auch eine anerkannte Glaubensgemeinschaft und so weiter, also eine Kirche. In den USA, die haben es ja mit ihrer Verfassung so, dass die alles unter Free Speech und halt Kirche super wichtig, also Religionsausübung und so, ist da ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der auch nur ganz, ganz schwer in irgendwelchen Gesetzen einschränkbar ist. Und das hat sich die Church of Satan, also die beziehungsweise der Satanic Temple jetzt zunutze gemacht und hat eine Abtreibungsklinik eröffnet.
Was?
Ja, weil wie du weißt, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es eine Klinik ist oder zumindest eine Beratungsstelle, aber ich glaube, es ist eine Klinik, ich habe es nur so halb mitbekommen, und haben gesagt, dass Abtreibungen ein Ritual ist, das zu deren religiösen Praktiken gehört. Und damit ist es sehr, sehr schwer einschränkbar.
Ernsthaft?
Ja. Finde ich ein guter, also für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, die USA werden ja zunehmend von fundamentalen Evangelikalen regiert und die haben es geschafft,
auf diese guten Christen zu kritisieren, man muss ja auch nicht übertreiben.
Die haben es geschafft, die obersten Gerichte langsam mit sehr konservativen Richtern zu besetzen, die es mittlerweile fast unmöglich gemacht haben, in vielen Ländern, also vielen Bundesländern der USA, eine Abtreibung durchzuführen. Und,
das ist unglaublich, ne? Also die haben es ja geschafft, den Supreme Court komplett, nennen wir es mal, zu infiltrieren durch völlig geisteskranke, schreckliche Judges. Also der Supreme Court, also der oberste Gerichtshof der USA, der ja, ich glaube, über die Verfassung wahrt oder wacht, also so gesehen im Sinne von, sind Dinge verfassungskonform oder nicht? Und die Verfassung der USA ist nun mal ein paar hundert Jahre alt und teilweise sind die Auslegungsformen, wie die Verfassung zu deuten ist, doch etwas fraglich, ob das im Jahr 2023 noch in dieser Art und Weise wörtlich ausgelegt werden sollte.
Da wurde ja selten irgendwas geändert, sondern immer irgendwelche Zusätze dazu gepackt. Das ist so ähnlich wie englisches Recht, wo auch nichts geändert wird, sondern immer nur Sachen dazu gepackt werden. Also in den USA, die Verfassung ist heilig, da geht nichts dran. Also Verfassungsänderungen gibt es quasi nicht.
Genau, aber es ist dann doch trotzdem, dass die über die Auslegung der Verfassung, soweit ich weiß, irgendwie diskutieren oder so. Und die Mehrheit, seit Ruth Bader Ginsburg verstorben ist, die demokratische Richterin, ist es ja so, dass die Mehrheit dieser aus den Republikanern stammen und von den Republikanern dann noch so, sagen wir mal, der am weitesten rechts liegende Teil. Und dass das dazu führt, dass dieser Supreme Court gruselig geworden ist in Bezug auf seine Auslegung von Recht und Unrecht.
Ja, und in manchen Bundesstaaten, die eh schon konservativ waren, hat das dazu geführt, zum Beispiel in Texas, dass Schwangerschaftsabbrüche nur noch dann möglich sind, wenn kein Herzschlag mehr gemessen werden kann. Bei dem Fötus. Und das macht Abtreibungen faktisch unmöglich. Und es gibt da keine Ausnahmen, selbst bei Vergewaltigungen, Inzest oder sonstigen, ist in Texas keine Abtreibung mehr möglich. Und genau dort hat der Satanic Temple jetzt einen Antrag eingereicht, dass die halt Schwangerschaftsabbrüche durchführen möchten mit Medikamenten. Ich glaube, 2 Stück haben sie da genau genannt. Und das als ihr heiliges Schwangerschaftsabbruchritual bezeichnen. Und jetzt ist die Frage, was höher liegt und was schwerer wiegt. Und diese Ausübung der Religion ist in den USA halt wirklich ein dickes Brett, wo nur ganz, ganz schwer irgendwas gegen gesagt werden kann. Das heißt,
ziemlich cleverer Move, nicht?
Ja, ziemlich, also. Ja, auf jeden Fall. Also man muss sich das jetzt auch nicht so vorstellen, dass die Church of Satan in irgendeiner Form, natürlich hast du da Satanisten und so weiter, aber im Großen und Ganzen ist das eigentlich eher ein atheistischer Verein.
Also sind jetzt nicht ausschließlich Spinner, sondern im weitesten Sinne eher Freidenker.
Ja, es ist so ein bisschen wie die Partei der Religion. Also die Partei nur im religiösen Kontext, so ein bisschen.
Ich habe letztens ein Bild der Partei gesehen als Wahlwerbung, da hatten sie dieses arme Kind, das an der Küste in Italien angespült worden ist.
Ja.
Und gestorben ist, da sind ja unglaublich viele bei der Überquerung des Mittelmeers gestorben, der Name ist mir leider nicht mehr bekannt, aber der Name ist damals in die Medien geraten, vor 3-4 Jahren ist der gestorben, ich glaube jedenfalls vor der griechischen oder italienischen Küste. Und dann haben sie das als Wahlplakat genommen, haben darunter geschrieben Wohlstandstourist, Fragezeichen, und dann so halb das CDU-Logo und dann das Parteilogo darüber. Und dann haben die Leute sich bei Twitter darüber aufgeregt, dass es ja komplett unmenschlich wäre, mit einem toten Kind Wahlwerbung zu betreiben. Und du denkst, seid ihr eigentlich dumm? Es geht ja nicht darum, mit einem toten Kind Wahlwerbung zu betreiben, sondern es geht darum, auf möglichst zynische Art und Weise an den Pranger zu stellen, was für eine ekelhafte Äußerung beispielsweise Friedrich Merz letztens wieder losgelassen hat mit Wohlstandstouristen und weißt du, also dass die Menschen, die Wohlstand in Europa suchen, also dieses Bild ist ja ein Symbol dafür geworden, was diese Menschen auf sich nehmen, um in Anführungszeichen ein besseres Leben zu haben.
Und wie katastrophal die Zustände halt sind, ne, bei der Seenotrettung und so, und wie wichtig es ist, den Leuten zu helfen und so. Ich kann verstehen,
dass... Aber da gerät bei Twitter die ganze Diskussion komplett außer Kontrolle und dreht sich nur noch darum, ob das in Ordnung ist, dass man diese Darstellung wählt. Und ich glaube, natürlich ist es ein drastisches Bild und ein schlimmes Bild. Auf der anderen Seite ist es ja ganz bewusst gewählt, um den Leuten vor Augen zu halten, wie zynisch zum Beispiel die Formulierung Wohlstandstourist ist in Bezug auf solche Menschen.
Ich habe das Bild gerade mal, also ich habe nicht das Bild, ich habe das Plakat von der Partei, die Partei, gegoogelt. Das ist bei denen auf der Homepage zu finden unter Tote Kinder sind schlecht für den Wahlkampf. Und das Plakat ist so im unteren, ich sag mal Zehntel, also 10% des Plakats ist so abgerissen und da sieht man, dass da die Partei steht. Ansonsten ist rechts oben das Plakat so, als ob sich das von der Wand löst und man sieht nur noch das C von dem CDU-Logo. Dann dieses Bild von dem Kind, also von dem toten Kind, das am Strand liegt, und darüber ist der Wahlspruch von der CDU paraphrasiert: Für einen Strand, an dem wir gut und gerne liegen. Und das ist echt schon hart. Also
ja, es ist hart.
Ja,
aber
es ist hart,
aber es ist die Wahrheit, ne?
Ja.
Und dementsprechend finde ich es wiederum okay. Ich finde es immer lustig, dass sowas dann außer Kontrolle gerät und niemand mehr hinterfragt, wie es gemeint ist.
Ja.
Sondern dann so auf dieser ganz banalen ersten Ebene darüber diskutiert wird, darf man dieses Kind abdrucken? Ja, man darf das abdrucken, wenn man anprangern will, welche Zustände dazu geführt haben, dass dieses Kind dieses Schicksal erleiden musste.
Ja.
Also, aber bitte sprich weiter über die Church of Satan, das gefällt mir ganz gut.
Da habe ich gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich wollte dir das nur erzählen, dass die quasi das System ausgetrickst haben oder gerade dabei sind, indem sie quasi die eigenen Waffen gegen diese Fundamentalisten benutzen. Das finde ich einen ganz smarten Move und auch sehr witzig.
Ist es
auch. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Also,
haben wir je über Abtreibung gesprochen im Rahmen von Alliteration am Arsch eigentlich?
Ich glaube nicht, weil ich finde es auch schwierig ist das falsche Wort, aber zwei weiße mittelalte Männer, die sich über Abtreibung unterhalten, ob das denn gut und richtig ist.
Ja, aber also auch wir
ich kann meine Einstellung dazu gerne sagen.
Ich finde, man muss ja nicht immer von einem Problem betroffen. Also wenn wir von jedem Problem, über das wir uns bisher geäußert haben.
Also,
betroffen sein müssten, dann...
Meine Meinung dazu ist sehr einfach und sehr klar. Dein Körper, du entscheidest. Punkt.
Ja, das fasst es zusammen eigentlich.
Ja. Und scheiß auf irgendwelche religiösen Gefühle, gesellschaftliche Normen oder sonst irgendwas. Dein Körper, du entscheidest. Fertig. Und mehr gibt's da nicht zu diskutieren. Ne, jede Hilfe anbieten, die in irgendeiner Form möglich ist, und zwar für jede der beiden Entscheidungen, ein Kind behalten, ein Kind nicht behalten, für beide Seiten gleich viel, also keine Beeinflussung in irgendeiner Richtung, ordentlich informieren über jegliche Folgen beider Entscheidungen und Unterstützung und auch deutlich machen, welche Unterstützung bei welcher Entscheidung möglich ist, ne? Konsequenzen beraten, ohne irgendeine religiöse Agenda dahinter oder irgendeinen religiösen Anstrich. Ich find's okay, wenn Leute religiös sind und sich dann von Religiösen irgendwas beraten lassen wollen, sollen sie machen, ne? Dann ist es halt in deren religiösen Rahmen. Aber ich finde prinzipiell, dass eine Beratung in der Form erst einmal objektiv sein soll und auch jeder die Möglichkeit haben soll, eine nicht-religiöse Beratung in erster Linie an der Stelle zu bekommen und nicht irgendwie nur Angebote, die irgendwie von der katholischen Kirche oder sonst wem angeboten werden. Das ist was in staatlicher Hand gehört, was objektiv sein sollte und am Ende die Hürden für jede der beiden Entscheidungen so niedrig wie möglich sein sollten.
Ja. Also das schätze ich wirklich sehr an dir, Reinier. Ich mache dir jetzt ein Kompliment, dass du ein so kluger Kopf bist.
Oh, warte,
dass
meine Hand muss wieder in meine Hose. So, ja, bitte.
Dass du manchmal so kluge Dinge sagst und so zusammenfassend, dass es dort nichts hinzuzufügen gibt. Das war exakt meine Meinung. Also ja. Ich kann da nichts abziehen und nichts hinzufügen. Und? Ja, klar, es ist ein bisschen skurril, wenn Männer unseren Alters, die davon zumindest physisch nie betroffen werden, sein werden, darüber sprechen. Aber es geht, ehrlich gesagt, in meinen Kopf gar nicht so richtig rein, wie man überhaupt anderer Meinung zu dem Thema sein kann. Aber da es auf der Welt Millionen
Verblendung.
Menschen gibt, die andere
Meinung. Religiöse Verblendung, Punkt. Also eine religiöse Verblendung ist immer ein Problem.
Es geht immer um die Argumentation, wo beginnt Leben, wo endet Leben, aber am Ende bin ich genau deiner Meinung, dein Körper, deine Entscheidung und am Ende finde ich es extrem schwierig, wenn staatliche oder religiöse Organe versuchen einzugreifen in Entscheidungen, die nun mal das Leben von anderen, von Menschen, von Individuen betreffen, die dann mit den Konsequenzen leben müssen. Also zum Beispiel das Baby einer Vergewaltigung austragen, was das für eine unfassbare Belastung für eine Frau sein muss, was das für eine emotionale, körperliche Belastung sein muss, die weit über die Geburt dieses Kindes hinausgeht, eigentlich das ganze Leben mit sich trägt, dass man beispielsweise, selbst wenn man das Kind zur Adoption freigibt, dass man das Kind seines Vergewaltigers ausgetragen hat. Wie kann irgendeine staatliche Institution für sich in Anspruch nehmen, darüber ein Urteil fällen zu wollen? Das ist so absoluter Wahnsinn. Wir leben, ja. Also ich finde es immer wieder erstaunlich, dass wir bei manchen Themen auf der einen Seite sind wir so fortschrittlich im 21. Jahrhundert, haben so wahnsinnige humanitäre Fortschritte gemacht, ethische Fortschritte gemacht. Ich spreche jetzt nicht global und wir haben immer noch kriegerische Konflikte.
Ich wollte gerade sagen,
haben
wir sind aber in vielen Ländern und vielen Bereichen da auch wieder in der falschen Richtung unterwegs. Ne? Also
in manchen Ländern bewegen wir uns wieder Richtung Mittelalter.
Ja, richtig.
Klar, ne? Deswegen, ich wollte gerade zum Beispiel Hexenverbrennung als Beispiel für Rückständigkeit anführen und dann wurde mir in dem Moment klar, dass wir ja immer noch Länder haben, in denen Frauen gesteinigt werden. Dementsprechend kann man selbst nicht das, also man kann die Rückständigkeit der Welt nicht global bewerten oder die Fortschrittlichkeit. Aber trotzdem gibt es ja eine Art Fortschritt in der Menschheit, also im Wertesystem der Menschheit hat man manchmal das Gefühl. Und dann gibt es so Dinge wie Abtreibung, wo du da sitzt und denkst, wir diskutieren darüber jetzt ernsthaft, selbst in großen Ländern, in Gemeinschaften wie den USA, die ja an sich als fortschrittlich gelten würden, darüber wird diskutiert und dann werden sogar reaktionäre Entscheidungen getroffen, die
es
Frauen schwerer machen, die es nicht leichter machen.
Ne? Also,
ob Verhütung okay ist oder nicht.
Ja, richtig. Also selbst darüber wird diskutiert, ne? Und ob Sex vor der Ehe okay ist, darüber wird diskutiert. Es wird darüber diskutiert, ob man ein Selbstbestimmungsrecht hat in irgendeiner Form. Ne? Also nicht nur Abtreibung, sondern auch irgendwie außerehelicher Sex oder sonst was. Also so Sachen, wo du als normaler Mensch, also ich sage jetzt einfach mal normaler Mensch, da sitzt und die einfach nur an den Kopf packst und denkst so, Alter, ne? Warum?
Ja, also du hast es ja vorhin schon gesagt, leider geht ganz, 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 ganz viel immer an, nennen wir es mal, moralischer Verwahrlosung aus meiner Sicht auf Religion zurück. Also
ja,
ganz viel wird immer religiös begründet.
Ja, das, also ne, da werden jetzt religiöse Menschen sagen und auch vollkommen zu Recht, aber das hat ja auch viele, viele gute Sachen. Aber aus meiner Erfahrung und wenn ich so auf die Welt gucke, hatte Religion bisher mehr Scheiße gemacht als gute Sachen hervorgebracht. Weil sowas wie, ne, das nehmen und alle Christen jetzt bitte nicht böse sein, das ist halt die Religion, über die ich am meisten weiß, weil ich selber in dieser Religion groß geworden bin.
Ihr seid ja nur
1,2
Milliarden.
Die sowas wie Nächstenliebe oder so für sich gepachtet haben. Also Nächstenliebe christlich, Häkchen dran, so, ne? Am Arsch. Nächstenliebe ist menschlich. Also, dass man quasi seiner Art gegenüber als Lebewesen halt generell wohlgesonnen ist, weil wir ein soziales Gefüge haben, das hat nichts mit Religion zu tun. Also das muss keine Religion sein. Aber wir haben schon so oft über Religion uns ausgelassen und gemeckert.
Dann lassen wir uns jetzt über was anderes ausreinigen.
Hast du Kaleidoskop gesehen, du Arsch?
Nein, ich hatte keine Zeit, aber du hast Everything Everywhere at Once geguckt, ne?
Ja, hab ich, genau. Und
der hat dir besser gefallen als Heat.
Der ist deutlich vor Heat, aber hinter den SpongeBob-Schwammkopf-Filmen, definitiv.
Was hast du mit deinen SpongeBob-Schwammkopf-Filmen?
Den hat nie.
Oh mein Gott. Also erzähl mal davon, bitte.
Ich fand den Film sehr gelungen. Man merkt dem natürlich sehr stark seine asiatischen Wurzeln an. Also im Erzählstil, in den Werten, die vermittelt werden und wie der Film aufgebaut ist. Aber der ist an sich trotzdem sehr gut. Der hat ein paar Szenen, bei denen ich sehr gelacht habe, die ich sehr witzig fand. Ich weiß nicht, wie weit du den gesehen hast. Also wann du ihn ausgemacht hast.
Ungefähr bis da, wo sie sich Sachen in den Arsch stecken, um besser kämpfen zu können.
Ja, genau. Die Szene, die fand ich absurd. Vor allem, als ich das erste Mal einen dieser Pokale gesehen habe, den die sich da einführen, dachte ich schon so, das sieht aus wie ein Analplug. Und das wird es dann im Laufe des Films auch. Und sie stecken sich Sachen in den Arsch, um mit, du hast ja schon gesagt, um mit anderen Universen in Verbindung treten zu können, machen die irgendwelche absurden Sachen, wie sich selbst einnässen, Schuhe falsch rum anziehen oder sonst was, und da stecken sie sich halt Sachen in den Hintern, um dann besser kämpfen zu können. Also es ist wirklich absurd. Die Szene fand ich aber gar nicht so witzig. Viel witziger fand ich das Alternativuniversum, in dem alles nur aus Steinen besteht und eine Wüste ist. Aber das hast du wahrscheinlich gar nicht mehr gesehen, oder?
Nee, das habe ich nicht mehr gesehen. Das wurde mir schon oft erwähnt als besonders gute Szene des Films.
Die ist auch wirklich witzig, weil du hast irgendwie so eine Kampfszene.
Sind die Charaktere irgendwas. Dann Steine oder was?
Ja, genau. Du hast dann einfach die Mutter und die Tochter an so einer Klippe sind einfach zwei große Steine, die nebeneinander liegen. Du hörst die ganze Zeit den Wind so da durchpfeifen, wie in so einer Wüste. Und die unterhalten sich dann so mit eingeblendeten Texten.
Ernsthaft?
Ja, wirklich. Das beschreibt die Absurdität des Films ganz gut. Ist an der Stelle, finde ich, sehr witzig. Also sehr gut gelungen. Und ich kann aber verstehen, wenn man den Film chaotisch findet. Also, dass man ihn anstrengend findet bei den 2 Stunden irgendwas, die er geht. Aber er ist trotzdem ganz gut. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt auch mit Preisen so überhäufen würde. Da hat mir sowas wie irgendwie Scott Pilgrim oder so dann doch deutlich besser gefallen. Liegt aber wahrscheinlich daran, dass mir dieser asiatische Erzählstil beziehungsweise die Geschichten, die da teilweise erzählt werden, da geht es ja häufig um die Einheit der Familie und so weiter, nicht so sehr zusagen. Also in dem Film geht es am Ende auch um Familie. Ne?
Das habe ich nur gelesen, das habe ich nicht mehr gesehen, aber es geht wahrscheinlich dann um die Zusammenführung zwischen Mutter und Tochter und
genau.
Sowas. Ne?
Ja.
Und ich für meinen Teil, ich fand es einfach nur anstrengend und einfach nur übertrieben, und es ist schade, dass mich das so wenig abgeholt hat.
Ja,
eigentlich.
So geht es mir mit Heat. Nur, dass du anstrengend durch langweilig ersetzen musst.
Wie kann man das nur sagen? Wie kann man das über dieses Meisterwerk? Nein, aber verstehe, es gibt ein paar Filme, das ist einfach wie Fight Club oder Goodfellas oder Wolf of Wall Street oder so. Es gibt Filme, die sind Konsens, Reini. Konsens in dem Sinne, dass sie Meisterwerke sind, auch niemand, oder Citizen Kane. Dass
Goodfellas
einfach niemand
fand ich auch
wagt.
Langweilig.
Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das hast du jetzt nicht gesagt, Reinhard. Ich habe 200 irgendwas Folgen mit.
Das ist ewig her, dass ich den gesehen habe.
Goodfellas fandst du langweilig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, das ist halt so.
Nein, ich nicht halt. Nein. Halt dein dummes Maul jetzt. Goodfellas ist einer der dichtest erzähltesten, spannendsten, bestverlaufendsten, bestgeschauspielertsten, von vorne bis hinten einfach geilsten Filme, die ich jemals gesehen habe. Und niemand darf diesen Film das Wort langweilig überhaupt in einem Absatz gemeinsam verwenden.
Vielleicht gucke ich den nochmal. Vielleicht ist der besser als Heat. Also nachdem du Heat so über den Klee gelobt hast und der so mies war, ne.
So, oh Gott, manchmal hasse ich dich, Remford, ich bin ehrlich.
Warum? Weil ich deinen Filmgeschmack nicht teile?
Nein, aber gut, also von mir aus, bei Heat kann man ja noch die Kritik anführen, dass er ein bisschen langsam wäre oder so.
Warte, Moment, den Ausschnitt hätte ich gerne nochmal. Was kann man bei Heat anführen? Bitte?
Dass er teilweise vielleicht etwas langsam erzählt ist.
Ey,
das
gerade
kann man
sagst
bei
du
Heat
langweilig. Hörte ich gerade langweilig? Heat ist
langsam.
Langweilig. Okay, ich möchte festhalten, Herr Bielendorfer findet Heat langweilig.
Bielendorf hat gesagt, Heat ist etwas langsam erzählt.
Langweilig.
Weil, Bei Goodfellas kann man dieses Argument aber wirklich bei aller Liebe nicht anbringen. Weil Goodfellas ist in einer Makellosigkeit erzählt. Ich glaube, er gehört zu den drei bestbewerteten Filmen. Ja und? Was spielt das für eine verfickte Rolle, dass der Film 2,5 Stunden geht? Also hat er überhaupt nichts damit zu tun. Er ist Goodfellas ist wirklich von vorne bis hinten ein Meisterwerk. Und ich glaube, er ist unter den 3 bestbewertetsten Filmen unter imdb.com.
Ja, das heißt nichts.
Ich glaube, es gibt zahllose Regisseure, die Goodfellas als ihren Lieblingsfilm aufzählen. Das heißt, und er auch gilt nix. Als der beste Film von Martin. Ach, es macht alles keinen Sinn mit dir. Also,
was ist denn, also bei der IMDb Toplist, ne? Ja, auf Platz 1, ja, seit Jahren unangefochten die Verurteilten.
Oh ja, Meisterwerk.
Na, guter Film.
Würde ich eigentlich nicht sehen, dass es dass die Verurteilten, also ja, aber der beste Film aller Zeiten, das ja, würde ich weiß nicht sagen.
Also nicht.
Gehen wir mal durch. Wir gehen die ersten 10 Filme der IMDb. Also für die Leute, die es nicht kennen, das ist die International Movie Database, die alle Bewertungen zu Filmen zusammenträgt. Also nicht alle, aber zumindest so die bedeutendsten Bewertungen. Genau, im weitesten Sinne wie Metacritic und dort dann zusammenträgt, wie diese Filme bewertet wurden. The Shawshank Redemption, Platz 1, teilt sich aber den Platz im weitesten Sinne mit The Godfather, also dem Paten.
Ja, der Pate ist hier auf Platz 2 eigentlich.
Und jetzt kommt etwas, was für viele der Hörer etwas unangenehm sein wird. Ich fand den Paten langweilig.
Ja, ach, wirklich?
Wirklich? Aber ich erkläre auch, warum. Und jetzt wird es noch schlimmer. Ich glaube, so viele Briefe haben wir noch nie bekommen. Oder so viele Zuschriften von Leuten, die mich beschimpfen. Ich habe den Paten nur ein einziges Mal gesehen. Und zwar mit 10 Jahren. Und ich hatte halt von diesem legendären Ruf dieses Films gehört und wollte ihn unbedingt sehen. Ich war aber erst 10 und ich konnte ihn nicht verstehen. Er war zu komplex. Natürlich weiß ich, wer Michael Corleone ist und Vito und so, alles gut. Und die grundsätzliche Geschichte vom Paten kriege ich auch erzählt, obwohl ich den Film nur einmal gesehen habe. Aber ich weiß noch, dass ich mir was ganz anderes gewünscht habe. Ich habe mir halt einen knalligen Gangsterfilm wie Goodfellas gewünscht und habe eine sehr langsame Erzählung bekommen, die mich mit 10 Jahren nicht gegriffen hat. Der Pate gehört immer noch zu den Filmen, die bei mir auf der Ich-muss-sie-wieder-sehen-Liste sind, um sie zu verstehen und zu begreifen, was für ein Meisterwerk das ist. Also bevor wir jetzt böse Briefe kriegen, ich kann über den Paten einfach nicht genug sagen.
Ich glaube, ich habe den Paten auch nur einmal gesehen und war auch gelangweilt eher. Weil, also man muss dazu auch sagen, der Pate ist von 72. Ne? Filme aus der Zeit waren einfach langsamer und unsere Sehgewohnheiten haben sich geändert. Das merkt man auch, wenn man jetzt Filme aus den 80ern guckt. Sowas wie Back to the Future, eine Filmreihe, die ich liebe. Trotzdem merkst du, dass die viel langsamer erzählt ist und langsamer geschnitten als Filme heutzutage.
Ja, guck dir Everything Everywhere at Once an und kriegst einen epileptischen Anfall.
Ja, okay, also der ist das andere Extrem, genau.
Aber also den Paten werde ich nachholen. Dritter Platz ist The Dark Knight.
Ja, der ist großartig.
Ja.
Der Film lebt aber
ja,
auch.
Ja, aber es bleibt am Ende eine Comicverfilmung rein. Also ja, eine sehr, 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 sehr gute Comicverfilmung.
Aber der Film, man muss aber auch sagen, ohne den Joker wäre der Film nicht gut. Also
er wäre gut, aber er wäre nicht annähernd so gut. Das
ja
kann
nicht.
Man sagen,
also Heath Ledger als Joker war einfach unübertroffen. Also ich war selten in einem Film, der irgendwie gehypt war, wo ich danach gesagt habe, der muss für diese Darbietung eigentlich einen Oscar bekommen. Weil ich fand's unglaublich gut. Also ich glaube, man hat tragischerweise ja ne, nicht also hatte Heath Ledger sich ja das Leben genommen, aber ich finde, man hat nie auch nur ansatzweise einen Darsteller
Heath Ledger gesehen. Hat sich nicht das Leben genommen, Rainer, das ist
war es ein Autounfall?
Nein, auch oder nicht. Er hat eine Medikamentenfehlkombination genommen und angeblich dadurch einen Herzinfarkt erlitten. Also es war wohl kein Suizid im eigenen Sinne.
Ah, okay, das habe ich.
Es wird zumindest nicht als Suizid geführt. Ich weiß es nicht. Es wird behauptet, er hätte irgendwie, es gibt ja so Schmerzmittel, die sich mit Schlafmitteln nicht vertragen und er hat irgendwie beides genommen und das hat dann wohl den Tod herbeigeführt. Wegen
Angststörungen, Panikattacken lese ich ja auch gerade. Ja, der Gerichtsmediziner von New York City stellte fest, dass die Todesursache ein Unfall war, der aus dem Missbrauch verschreibungspflichtiger Medikamente resultierte.
Krass, ne? 15 Jahre ist es her.
Ja.
Heath Ledger ist 15 Jahre tot.
Aber der
Dark Knight war schon extrem stark. Es gibt ein, zwei Szenen in dem Film, die ich bis heute nicht verstehe. Also es gibt diese Szene, wo er Rachel aus dem Fenster fallen lässt.
Ja.
Ne, also wo er auf dieser Dinnerparty aufschlägt von Bruce Wayne.
Ja.
Weißt du?
Oh, und, die kennst du, also du weißt wahrscheinlich eh, weil du bei Filmen jede Menge Scheiße weißt, dass die Dialoge dabei teilweise nicht geschrieben waren, sondern improvisiert waren und Heath Ledger da tatsächlich so ein bisschen durchgedreht ist und deshalb die Angst beziehungsweise der Schock in den Gesichtern der anderen Schauspieler teilweise echt ist.
Ja, das kann natürlich auch immer so ein bisschen Promo sein, das
natürlich
zu erzählen, weil ich
aber
frage mich bei solchen Filmen immer, die so, also weißt, es geht ja um einen Film, der 150 Millionen gekostet hat,
ja,
ob sie ihn wirklich, da, also allein der Aufwand, so eine Szene zu wiederholen und immer wieder zu wiederholen.
Ja, kommt halt drauf an, welche Teile
Gefahr,
davon, ne? Also
aber,
Teil davon zu improvisieren.
Also ich weiß, dass, also der Darsteller von Two-Face hat erzählt, der Name fällt mir, Aaron Eckhart, glaube ich, hat erzählt, dass viele der Dialoge oder dass also zumindest Heath Ledger hinter den Kulissen so ein bisschen wie heißt er denn? Darsteller von Butcher aus hier. Einer der größten Darsteller aller Zeiten, 3 Oscars, der letzte Mohikaner, ich krieg's gerade nicht zusammen. Egal. Daniel Day-Lewis, dass Daniel Day-Lewis ähnlich wie Daniel Day-Lewis, er hinter den Kulissen die ganze Zeit in der Rolle geblieben ist.
Ah.
Also, dass er wirklich als Joker schmatzend, ohne irgendwie groß was zu sagen, über das Set gelaufen ist, über Stunden und mit sich selber geredet hat. Wo die anderen Darsteller dann schon dachten, okay, also irgendwas stimmt nicht so richtig bei Heath gerade. Aber es hat halt zu dieser ikonografischen Darstellung geführt und die Joker-Figur dominiert natürlich diesen Film komplett. Und macht sie so, obwohl er ja gar nicht lange vorkommt, ich glaube 25 Minuten.
Ich weiß nicht, aber die Szenen, in denen er vorkommt, sind großartig.
Ja, die sind leider wirklich
also,
alle großartig, das muss man sagen.
Also wirklich, also
aber diese Szene, wo er sie aus dem Fenster fallen lässt, um das einmal kurz zu erklären, was mich daran immer massiv gestört hat, er schlägt auf dieser Dinnerparty auf, spendet da große Verwüstungen, nimmt Rachel Dawson, ich weiß nicht, Rachel, egal, jedenfalls die Geliebte von Bruce Wayne oder zukünftig oder was auch immer, nimmt er Geisel, schmeißt sie aus dem Fenster, Batman springt hinterher, landet mit ihr auf dem Auto, überlebt und die Szene ist vorbei. Und denkst so, okay, aber was ist denn jetzt mit dem Joker? Der ist doch immer noch da oben auf der Dinnerparty. Was ist denn jetzt?
Ja.
Ist der nach Hause? Hat der dann gesagt, ja, ich hab die jetzt aus dem Fenster geworfen. Ich wünsche allen Herrschaften und Damen noch einen guten Abend. Das ergab für mich wenig Sinn. Und natürlich diese Endszene, wo er nicht stirbt, sondern, gut, jetzt Spoiler, von Batman draußen an dieses Gerüst gehangen wird. Ich glaube, ehrlich gesagt, sie haben sie wahrscheinlich damals mit der Absicht gedreht, den Joker einfach wieder auftreten zu lassen.
Ja.
Und dazu kam es ja dann nie.
Aber ich, wie gesagt, ich fand die Darstellung von Heath Ledger, also des Jokers, unglaublich gut und war echt, also ich fand's echt schade, dass er den nicht nochmal spielen konnte quasi. Für mich bisher, also bis zu dem Film Joker, die beste Darbietung dieses Charakters.
Ja, definitiv die beste Darbietung.
Hast du den Film Joker hast du auch gesehen, oder?
Ja, habe ich gesehen, ja.
Den fand
hat mir auch gut gefallen.
Also den habe ich im Kino gesehen und ich war überrascht, weil der Film ganz anders war, als ich es erwartet habe. Also ich habe da nicht viel zu gesehen. Ich habe nur gesehen, Joker, quasi die Origin Story vom Joker, und fand es unglaublich gut erzählt, wie diese gebrochene Person, die halt wirklich immer weiter, also mit der man wirklich mitleidet in der ersten Hälfte des Films, würde ich mal sagen, nach und nach immer abgedrehter wird und immer mehr, also immer wahnsinniger wird und also die Gesellschaft hinter sich lässt, ne? Und einfach das macht, worauf er Bock hat und halt wahnsinnig wird. Und das ist unglaublich gut dargestellt und auch unglaublich gut gespielt in dem Film.
Ist es definitiv. Ich hatte schon eine Ahnung, dass sie es so aufziehen wollen, oder ich hatte darüber gelesen, dass halt es sehr wenig comicartig wird und eher so eine Art, nennen wir es Coming-of-Age-Drama oder so. Also es ist, auch Gotham ist ja ganz anders dargestellt. Gotham ist ja im weitesten Sinne. Gotham ist ja immer eine Melange aus Comic, Chicago und New York, und in dem Film ist es einfach New York. So gefühlt. Mhm. Ne? Also da ist ja wenig Fiktives an Gotham. So, was in den Batman-Filmen, also in den Dark Knight-Filmen, da gibt's ja noch sehr viel Cheesy-Zeug, was Gotham so betrifft, im ersten Dark Knight oder im ersten Batman-Film mit dieser Bahn, die ins Wayne Tower-Gebäude reinfährt und so. Das ist
Das stimmt. Ich hab übrigens bei den Dark Knight-Filmen immer das Bedürfnis, Batman so eine Packung Rachendrachen rüberzuschieben.
Warum? Weil ich so rede die ganze Zeit. Es ist,
come to Marlboro Country.
Da muss man schon sagen, ist dafür, dass Christian Bale so ein außergewöhnlich großer Schauspieler ist, was ich niemals in Abrede halten würde, weil er wirklich ein großer Schauspieler ist, finde ich die Darstellung bei Dark Knight auch schwierig. Oder bei den Batman, bei der Nolan-Trilogie, weil da hätten sie irgendeinen anderen Ansatz wählen müssen. Also sie wollten, glaube ich, halt einfach glaubhafter machen, dass ihn keiner als Bruce Wayne erkennt. Ja. Weil zum Beispiel ich habe die Original, muss sagen, ich weiß gar nicht, ob ich die Originale von den Tim Burton Filmen aus den 90ern je gesehen habe. Echt also nicht? Vom ersten Batman von die Originalversion auf Englisch.
Ach so.
Natürlich habe ich die alle gesehen, klar.
Ja, okay.
Aber ich war halt zu jung und ich weiß nicht, ob Michael Keaton dort seine Stimme ändert. Na? Genau, da waren englische Filme gar nicht verfügbar und ich weiß nicht, ob Michael Keaton in der Rolle als Batman, der erste ist ja von 89, glaube ich, ob Batman als Batman und als Bruce Wayne eine unterschiedliche Stimme verwendet in den Filmen. Aber bei Dark Knight, da wollten sie es ja ganz bewusst betonen, damit die Leute nicht erkennen, dass es Bruce Wayne ist. Ja. Und trotzdem fand ich den Ansatz schwierig. weil er wirklich die ganze Zeit so klingt, als wenn er einfach Tuberkulose hätte oder schlimme Lungenkrankheit.
Also ich fand es im Kino auch schon unangenehm. Ich bin mal auf den Film vom letzten Jahr gespannt. Den habe ich noch nicht gesehen. The Batman. Ist ja,
den habe ich auch noch nicht gesehen.
Quasi eine,
mit also Robert Pattinson.
Ich glaube, es ist ein, also die fangen wieder bei Null an quasi, oder? Oder baut es auf irgendwas anderes auf?
Nee, ich weiß nicht, ob aus eine Grundlagengeschichte ist, also dass jetzt wirklich erzählt wird, wie er zu Batman wird, glaube ich nicht. Aber es ist, glaube ich, der Scale ist anderer, ne? Ein anderer. Es wird eher so, diese Batman-Figur ist ja in der Erzählung grundsätzlich der größte Detektiv des Planeten. Ne? Ja. Das ist ja so die Batman-Figur. In der Ursprungserzählung. Weiß nicht, wer hat Batman geschrieben? Bob Kane oder so? Egal. Und ich glaube, dass der Film stärker in diese Richtung wieder geht. Also ihn so als Detektiv zu erzählen. Natürlich trotzdem als Comicfigur, aber es geht, glaube ich, der Scale an sich ist etwas kleiner.
So ein bisschen eigenständig, also auch eine eigenständige, also der Film soll für sich stehen und nicht zwingend in dem Kontext der anderen Filme. Also so ein bisschen wie ein Reboot, aber ohne die Geschichte nochmal komplett neu zu erzählen. Den wollte ich auch unbedingt gucken. Der ist als Streaming verfügbar.
Okay.
Also mit drin.
Ja,
Und da habe ich eh gerade ein Abo wegen.
Du hast gerade das Last of Us Abo. Alle haben das. Gerade haben alle ein Wow-Abo wegen Last of Us. Alle, die ich kenne. Ich habe noch kein Wow-Abo, weil Last of Us auch auf Sky Go verfügbar ist und das habe ich noch. Vor langer Zeit habe ich immer noch Sky Go. Und ich habe bin wieder bei der ersten Folge eingenickt. Weil die nicht fantastisch ist, sondern einfach, weil ich müde war nach der Show. Und ich wollte mir, und ehrlich gesagt, ich bedauere jetzt schon, also darf man das, das kann man schon spoilern, weil, also gut, eine Sekunde Spoiler. Es beginnt ja mit der Vorgeschichte von Joel und seiner Tochter.
Ja. Wie das Spiel auch.
Genau, wie das Spiel auch. Und jeder, der das Spiel gespielt hat, und ich gehe davon aus, dass es viele unserer Hörer waren, so, jetzt kommt der Spoiler, die Tochter stirbt am Anfang. Und dann trifft er ja erst Ellie und die wird für ihn so eine Art Ersatztochter. Und das bedauere ich jetzt schon. Und aus einem einzigen Grund, weil ich finde, die Tochter ist so, so, so gut gespielt. Ich finde die fantastisch. Ja. Ich habe selten eine so gute jugendliche Darstellerin gesehen wie die Tochter. Ich finde, die ist wirklich exzellent. Also selten ein, die wird irgendwie 12, 13, 14 Jahre alt sein. Die spielt das so gut, dass ich jetzt schon bedauere, dass ich sie nicht mehr sehen werde im Rahmen der Show.
Ja, es ist tatsächlich schade, aber es gehört halt zur Geschichte. Ich finde Ellie aber auch sehr gut besetzt dabei. Also
ich habe bisher nur Bilder der Darstellerin gesehen und habe gedacht, oh Gott, die sieht ja aber wirklich gar nicht ähnlich, wie ich sie jetzt im Kopf habe. Auf der anderen Seite, gut, es ist eine Videospielfigur und jetzt eine Darstellerin dazu zu finden, war wahrscheinlich dann auch gar nicht so leicht.
Und die spielt die Figur, finde ich, sehr gut. Also ich habe jetzt, es sind ja 4 Folgen bisher raus, die habe ich gesehen. Die nächste kommt, glaube ich, morgen. Eigentlich immer montags, aber eine kommt morgen raus. Also ich weiß auch nicht, warum. Ich habe irgendwann eine Mail bekommen, dass die 2 Tage früher erscheint. Keine Ahnung. Gucke ich vielleicht, wenn ich morgen im Hotel sitze. Auf jeden Fall, finde ich, spielt die den Charakter aus dem Spiel sehr gut. Und es ist, also ich habe, glaube ich, noch nie eine Serie gesehen, die so nah am Spiel ist in verschiedenen Szenen. Also ich habe Videos gesehen, wo die nebeneinander geschnitten sind, sowohl die Serie als auch das Spiel, nebeneinander, und es ist 1:1. Die Handgriffe, die Dialoge sind wirklich 1:1 übernommen, was aber nicht bedeutet, dass die Serie einfach nur das Spiel nachgespielt ist, sondern es wird ergänzt. Und zwar richtig gut. Es gibt eine Folge, ich glaube, es ist die 3. Folge, die...
Das hatte ich letztens auch bei Bekannten gehört. Und Mickey hatte darüber bei Twitter geschrieben, was für eine unglaubliche... Daniel Boschmann hatte mir das erzählt letztens hier, als ich ihn zufällig traf, dass diese Folge ihn irgendwie komplett umgeblasen hat, weil er meinte, das wäre so für ihn einer der größten Fernsehmomente oder überhaupt Filmmomente seines Lebens gewesen, weil sie ja, glaube ich, von 2 Charakteren aus dem Spiel erzählt, von denen ich gar nicht mehr im Hinterkopf hatte, dass sie homosexuell waren. Und das ist wohl sehr, 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 sehr liebevoll erzählt.
Ja.
Habe ich jetzt was gespoilert?
Nee. Das ist, eine sehr emotionale Folge auf jeden Fall. Und es ist im Grunde ein Film verpackt in eine Folge einer Serie. Also eine Kurzgeschichte, kann man sagen, die im Spiel so eigentlich nicht vorkommt oder wenn, dann nur in Details am Rande vielleicht. Zumindest kann ich mir
wirklich
nicht...
Wirklich gute Serienepisoden haben ja manchmal das Potenzial, Filme zu übertreffen. Also Breaking Bad ist ein super Beispiel dafür. Aber auch Dexter, die ich sehr gerne gesehen habe, da ist zum Beispiel...
Dexter?
Ich habe Dexter sehr geliebt, bis Dexter schlecht wurde.
Ich wollte gerade sagen, also Dexter habe ich irgendwann, habe ich das gesehen, dachte mir so, puh, das war jetzt ein bisschen, ne.
Aber warte ab. Also die 4. Staffel von Dexter gehört für mich immer noch zu dem Besten, was jemals als Serie gedreht wurde, mit Abstand. Und danach wurde es deutlich schwächer. Und das liegt lustigerweise wie beim Joker auch am Gegenspieler. Weil die 4. Staffel von Dexter erzählt, nicht nur von Dexter, also für die, die Dexter nicht gesehen haben, es geht um einen Serienkiller, der aber bei der Polizei arbeitet und der nur andere Serienkiller umbringt. Gut, müsste jetzt eigentlich Common Knowledge sein, aber egal. Und diese 4. Staffel erzählt vom Trinity Killer, also von einem anderen Serienmörder, den er versucht so zu schnappen und zu ermorden. Und die Figur ist von John Lithgow gespielt, der auch den Bösewicht zum Beispiel in Cliffhanger gespielt hat oder hier hinter Mond gleich links den Familienvater gespielt hat. Und diese Figur dieses Serienkillers ist so unglaublich gut gespielt und so evil und so durchdringend kalt und irgendwie das ist wirklich, also wenn man sich Dexter anschaut, dann muss man bis zur 4. Staffel kommen. So, die muss man gesehen haben und dann kann man eigentlich ausmachen, weil dann wird's leider immer schlechter.
Es sind 8 Staffeln. 8.
Dexter?
Ja.
Ja, sie haben es ja auch nochmal fortgesetzt, das habe ich dann auch gar nicht mehr gesehen. Aber die 4. Staffel ist wirklich, wird auch gemeinhin als mit Abstand die beste beschrieben. Und das ist eigentlich ja ungewöhnlich, weil normalerweise ist es oft so, dass die ersten 2 Staffeln der Serie stark sind und dann baut es irgendwann ab.
Ja.
Und bei Dexter war es wirklich genau das Gegenteil davon. Also die 4. ist über alles erhaben.
Hast du die Serie You gesehen?
Nee,
leider nicht. Du wirst mich lieben. Also... Er ist auch irgendwann zu drüber, finde ich. Also gibt auch 4 Staffeln, aber so die ersten 1-2 Staffeln waren es, glaube ich, waren ganz sehenswert. Da geht's halt, also es wird aus der Ego-Perspektive erzählt. Also der Erzähler ist gleichzeitig der Protagonist und der ist ein Stalker. Und zwar ein richtig...
Genau, das heißt, der Ego-Perspektive eines Stalkers erzählt.
Genau,
ja, das
und zwar der dann irgendwie sich reinsteigert in eine Beziehung oder in eine Person, die von der er glaubt, dass sie quasi ihn lieben würde. Also wird am Ende in den Staffeln, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, auch also wirklich ein bisschen hart. Nachher ein bisschen zu übertrieben hart, aber generell auch ganz sehenswert. Also würde ich sagen, schlägt so ein bisschen in die gleiche Kerbe wie Dexter. Wenn man Dexter mag, kann man die auch ganz gut gucken.
Reini, wir haben den Menschen eben versprochen, dass wir bis Platz 10 der besten Filme aller Zeiten auf IMDb.com.
Vielleicht machen wir beim nächsten Mal weiter.
Meinst du wirklich? Sollen wir ja da einmal schnell durchballern?
Nein, zum Durchballern sind da zu gute Filme bei und zu viel Gesprächsmaterial, über das man reden sollte. Wir sind jetzt gekommen bis Platz 3. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle einfach nächstes Mal weiter. Wir müssen nämlich langsam zu Ende kommen. Ich muss nämlich gleich nach Mainz, weil wir da heute Abend mich korrekt live haben.
Ich muss gleich nach Emmelshausen.
Ja, ist doch fast so wie Mainz.
Das ist genau, die Großstadt. Ey, 600 Menschen kommen in Emmelshausen. Ich will nichts hören.
Wow, alle echt? Was ist denn da um die Ecke? Also das ist ja häufiger so in diesem Tourgeschäft habe ich ja gelernt, dass man manchmal in so Städten auftritt, wo ich so denke, so, wo zur Hölle ist das? Und dann sieht man, das ist ein Vorort von irgendeiner größeren Stadt, wo eine S-Bahn-Linie hinfährt.
Ja, und dann merkt man auch, dass das einen Einfluss auf die Zuschauerzahlen hat. Ja. Das kann ich in dem Fall gar nicht genau sagen. Ich glaube, Emmelshausen ist unweit von Koblenz.
Emmelshausen so ist Kilometer bei Dirt. Von Koblenz.
Bei Dirt.
Bei Dirt. D-Ö-R-T-H. Dirt.
Wer kennt es nicht? Die Heimatstadt von Dirt.
Ich zoome gerade raus. Koblenz. Es ist südlich von Koblenz. Ja. Aber zu sagen, Koblenz wäre in der Nähe, wäre schon hart gelogen.
Wäre ein bisschen übertrieben. Ne? So nah ist es nicht an Koblenz.
20 Kilometer, 30 Kilometer südlich von Koblenz. An der A61.
Gucken wir mal, was heute Abend geht in Emmelshausen. Ne?
Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß dabei. Möchtest du zum Abschluss noch Musik empfehlen?
Oh ja, das möchte ich gern.
Was hättest du denn gerne?
Dann empfehle ich von Ziggy Alberts, Ziggy, ein junger Mann mit einem sehr schlechten...
Muss ich das wieder draufpacken?
Ja, eine liebe Freundin hat mir das empfohlen. Ich mag die Musik sehr gerne.
Welches Lied hättest du gerne? Es gibt Runaway, ist ganz oben auf der Beliebtliste.
Genau, das würde ich nehmen.
Okay, Runaway. Dann zur Playlist hinzufügen, Alliteration am Arsch-Playlist. So, ich hätte gerne Falling in Reverse. Das ist mir in diversen sozialen Medien in den letzten Tagen ziemlich viel um die Ohren geflogen. Falling in Reverse mit Watch the World Burn.
Ja. Ist es Singer-Songwriter-Musik rein?
Ja, es ist Singer-Songwriter-Musik. Das ist so ein bisschen, als ob Eminem und Slipknot ein uneheliches Kind hätten.
Das ist, okay. Ja, okay, sehr gut. Ja, dann wünschen wir euch kleinen Zaubermäusen noch einen schönen Tag. Passt auf euch auf. Bleibt gesund.
Wir hören uns in einer Woche.
Nüsschen. Wir hören uns in einer Woche. Ja. Alliteration for life.
Ja, vielleicht sollten wir auch unsere eigene Religion gründen.
Boah, Reini, ey. Alliterationsreligion. Es darf nur in Alliterationen gesprochen werden.
Ja, genau, predigt nur in Alliterationen.
Boah, das wird schwierig. Aber wir versuchen es. Basti B.
Bitch.
Jetzt hört schon auf. Ich wollte sowas wie verabschiedet sagen, aber mir fiel kein Wort für B, mit B ein für Verabschiedung.
Basti bedankt. blöd. Behämmert.
Bald. Baldige.
Beendigung.
Ach, scheiß drauf. Passt aber ja auch. Beendigung. Tschö.
Tschüss. Tschüss.
Gelacht, aber unter meinem Niveau.
Das ist jetzt eine spitzfindige Straße. Du meintest, sie haben dort übernachtet. Oh, ich habe schon wieder WhatsApp zugemacht. Ich bin so ein dummes Schwein. Tut mir leid, Reini. Ja, ich fasse das Handy jetzt nicht mehr an. Ich bin schon wieder auf. Also, okay, warte nochmal.
Eine Minute, 37 Sekunden später.
Ich fasse das Handy nicht mehr an. Es tut mir leid. Entschuldigung. Darüber, mach nochmal. Ich fasse das Handy nicht mehr an. Das Handy liegt jetzt weit entfernt von mir. So.